Einen guten Morgen und herzliches Willkommen. Ich bin gebeten worden, die Predigt heute zu übernehmen. Und der Predigttext an diesem Sonntag, ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute, gesegnete Kinderzeit. Ja, noch einmal. Also ich bin gebeten worden, die Predigt zu übernehmen und der Predigttext an diesem Sonntag, Misericordias Domine, ist der Text aus 1. Mose 16, 1 bis 16. Das ist die Geschichte, wo es um Abraham, Sarah und Hagar geht. Ich nenne es jetzt mal in der Reihenfolge, man könnte es auch andersrum sagen. Das ist zugegebenermaßen nicht für mich der Text, wo ich jubelnd und begeisternd dabei gewesen wäre jetzt. Das ist für mich eine echte Herausforderung, dazu was zu sagen. Also seht es mir nach, wenn es ein bisschen holprig wird. Und lasst euch einfach so ein bisschen mit auf die Zeitreise nehmen. Es gibt ja Wörter, ihr Lieben, die auch rückwärts gelesenen Sinn ergeben. Zum Beispiel solche wie Otto oder Anna oder auch das Adjektiv Tod. Aber es gibt auch Wörter, die von hinten gelesen einen ganz anderen, einen neuen Sinn ergeben. Emma zum Beispiel oder Leben, Nebel oder Gras. In einem bestimmten Alter spielen unsere Kinder gerne mit der Möglichkeit, so doppeldeutige Wörter zu finden oder auch ihren Namen rückwärts zu probieren und zu entdecken. Dasselbe Vorgehen kann man auch mit manchen Texten machen, also einfach ausprobieren und die Geschichte, die dort erzählt wird, von hinten her aufrollen und den Sinn von hinten her versuchen zu erfassen. Und manchmal verändert sich dann auch der Sinn der Geschichte, wenn man sie von ihrem Ende her zu verstehen versucht. Die alttestamentliche Erzählung von Hagar und Ismael ist eine solche Erzählung, die man deshalb am besten zweimal bedenkt. Zuerst, wie üblich, vom Anfang an beginnend, Schritt für Schritt vorwärtsgehend und dann noch einmal vom Ende her auf das Ganze zurückkommt. Wir kennen ja die Geschichte und hören sie deswegen nie wieder wie beim ersten Mal. Und deshalb bitte ich euch, und es ist auch sinnvoll, die Geschichte, die jetzt als Zeitraffergeschichte nachher von mir gleich gelesen wird, mit all der quälend langen Zeit sich vorzustellen. Der langen Zeit, wo Gebetserhörung scheinbar verzieht, wo sie nicht geschieht. Und einfach auch mal mit unseren Wartezeiten im Leben zu vergleichen, wo wir auf Dinge warten oder auf Erfüllung warten. Da hat jeder so seine eigenen Gedanken. Ist es die Zeit, wo man für Kinder gebetet hat, dass sie zum Glauben kommen? Das heißt, um Genesung zu beten, die scheinbar nicht einzutreten scheint. Also lasst das alles so ein bisschen mitschwingen im Hören, wenn ich den Bibeltext lese, alles das, was jetzt hier im Zeitraffer in wenigen Abschnitten passiert, was die Menschen, von denen ich lese, erlebt haben, umfasst ja ein gesamtes Menschenleben. Und in dem Fall jetzt haben Abraham und Sarah schon 10 Jahre in dem ihnen zugesagten Land gelebt. Und ein ganzes Leben eigentlich auf die Erfüllung ihrer Zusagen gewartet. Ich lese uns jetzt den Text aus 1. Mose Kapitel 16. Sarah aber, die Frau Abrahams, hatte ihm keine Kinder geboren. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sagte zu Abraham, siehe doch, Jahwe hat mir Kinder versagt. So gehe doch zu meiner Magd, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Und Abraham hörte auf Sarah. Und er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie aber merkte, dass sie schwanger geworden war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarah zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschah, komme über dich. Ich selber habe meine Magd in deine Arme gelegt. Doch da sie nun merkt, dass sie schwanger ist, sieht sie auf mich herab. Jahwe richte zwischen mir und dir. Daraufhin sagte Abraham zu Sarah: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was du für richtig hältst. Als Sarah sie nun hart behandelte, entfloh sie vor ihr. Da begegnete ihr ein Bote Jahwes an der Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sagte: Hagar, Magd Sarahs, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie antwortete: Vor Sarah, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Und der Bote Gottes sagte zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und beuge dich unter ihre Gewalt. Und der Bote Gottes sagte zu ihr: Ich will deinem Samen reichlich mehren, dass man ihn vor Menge nicht zählen kann. Und der Bote Gottes sagte zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihn Ismael nennen, denn Jahwe hat auf dein Flehen gehört. Er wird ein Mensch sein, wie ein Wildesel. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern wird er sich vors Gesicht setzen. Und sie nannte den Namen des Gottes, der mit ihr geredet hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Wirklich, Gott habe ich gesehen, nachdem er mich sah. Deshalb nennt man die Quelle Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie liegt zwischen Kades und Beret. Ihr Lieben, hier hört jemand schlecht. Sollen wir es ein bisschen lauter drehen? Jetzt gebe auch die Möglichkeit, Kopfhörer aufzuziehen. Also, und, ja, irgendwann verlässt mich die Stimme. Ich versuche mein Bestes. Ihr Lieben, jahrhundertelang hat man die Nase gerümpft, wenn diese Geschichte erzählt wurde. Doch was ist eigentlich anstößig an dieser Erzählung? Dass von zwei starken Frauen die Rede ist? Bestimmt nicht. Heutzutage schon gar nicht. Dass der Mann in dieser Geschichte seiner Frau ergeben ist, so sehr, dass er zu allem, was sie will, immer nur Ja sagt. Abraham, der Softie. Ja, warum denn nicht? Warum soll Abraham nicht Ja und Amen zu dem sagen, was Sarah will? Daran können allenfalls ausgesprochene Machos Anstoß nehmen. Und dieser Typ Mann kommt ja bekanntlich in unseren Gemeinden zum Glück nicht vor. Bleibt nur noch die Moral von der Geschichte. Eine Frau überredet ihren Ehemann, mit der Hausangestellten ins Bett zu gehen. Wenn das nicht anstößig ist, was dann? Doch ich warne davor, dass das, was uns heute ungewöhnlich erscheint, sofort für anstößig zu erklären. Ungewöhnlich ist die Geschichte in der Tat, jedenfalls für uns, dass eine kinderlose Frau ihren Mann veranlasst, sich eine Nebenfrau zu nehmen, damit er auf diese Weise doch noch Vater und so auch sie zumindest indirekt Mutter wird. Das ist für uns alle, für uns halbwegs gesittete Alteuropäer, zweifellos ein ungewöhnlicher Vorgang. Doch andere Länder, andere Sitten. Und vor allem andere Zeiten, andere Sitten. Man muss also die damaligen Sitten kennen, um einigermaßen vorurteilsfrei hören zu können, was die Geschichte von Hagar zu sagen hat. Zumindest dreierlei muss man wissen. Erstens, damals in der Zeit der Erzväter war es durchaus Sitte, dass eine Frau eine Leibmagd mit in die Ehe brachte, über die sie alleine souverän verfügen durfte. Selbst der Ehemann hatte nur begrenzte Verfügungsgewalt über sie. Er konnte sie nicht mit in sein Bett nehmen und seine eigene Sklavin, wie seine eigene Sklavin, die nach Lust und Laune zu Konkubinen machen konnten. Doch die Leibmagd seiner Ehefrau stand ihm nicht zur Verfügung, mochte es ihn auch noch so sehr nach ihr gelüsten. Das war nicht nur bei den Vätern Israels, sondern im Orient weithin Brauch, Sitte und Recht. Sarah hatte also eine starke Stellung und sie füllte sie auch aus. Sie war wirklich eine starke Frau. Zweitens, auch das war zur Zeit der Patriarchen auch ein weithin verbreiteter Rechtsbrauch, dass die Ehefrau bei anhaltender Kinderlosigkeit dem eigenen Ehemann ihre Leibmagd in die Arme legte, auf das er mit ihr ein Kind zeugte. Gelang ihm das, dann musste die Magd, so schwer es für uns auch heute vorstellbar ist, auf den Knien der Herrin das Kind zur Welt bringen, sodass das Kind so angesehen wurde, als sei es aus dem Schoß der Herrin selber hervorgegangen. Es war nur deren Kind. Hagars Kind würde dann Sarahs Kind sein. Hagar hatte also eine ausgesprochen schwache Stellung. Und sie war dennoch, wie sich zeigen wird, eine starke, eine ungewöhnliche Frau. Und schließlich und drittens unterscheidet auch dies die Zeit vom alttestamentlichen Väter und Mütter von unserer Gegenwart, dass Kinderlosigkeit als soziale Schmach betrachtet wurde, unter der vor allem die Frau zu leiden hatte. Eine kinderlos bleibende Ehefrau verlor an gesellschaftlicher Achtung. Sie symbolisierte sozusagen die Verweigerung der Zukunft, die man im Kind und vor allem im Sohn garantiert sah. Die auf Dauer kinderlos bleibende Frau drohte an den Rand der Gesellschaft zu geraten. Ihre Stellung war stark gefährdet. So war es damals. Und nun möchte ich noch etwas einschieben, was uns eine Brücke in die neutestamentliche Zeit und auch vielleicht ein bisschen noch mehr in unsere Lebenswirklichkeit schlägt. Nämlich, was ist unser Selbstverständnis? Wofür hältst du dich eigentlich? Was meinst du? Wer bist du? Du und ich, wir weisen uns oft irgendeine Art von Identität zu. Und das, was wir tun, ist geprägt von der Identität, die wir uns selbst verliehen haben. Darum ist es wichtig anzuerkennen, dass Gott uns nicht nur unsere Sünden vergeben hat, sondern dass er uns auch eine ganz neue Identität gegeben hat. Wenn du Gottes Kind bist, so bist du jetzt sein Sohn oder eine Tochter des Königs, der Könige und des Herrn der Herren. Du gehörst zur Familie Gottes und Jesus nennt dich seinen Freund und Bruder. Du bist der Tempel, in dem der Geist Gottes jetzt lebt. Ja, es ist tatsächlich wahr. Dir wurde eine grundlegende neue Identität verliehen. Das Problem ist leider, dass viele von uns immer oder zumindest sehr oft ihre Identität vergessen. Wir vergessen, wer wir sind. Und wenn wir das tun, geben wir dem Zweifel, der Furcht und dem Kleinmut Raum. Dieses Vergessen gibt dir das Gefühl, arm zu sein, während du doch in der Tat reich bist. Es gibt dir das Gefühl, dumm zu sein, während du doch in Wirklichkeit eine persönliche Beziehung zu dem einen hast, der die Weisheit ist. Es gibt dir das Gefühl, unfähig zu sein, obwohl du in Wirklichkeit mit Kraft gesegnet bist. Es gibt dir das Gefühl, allein zu sein, obwohl es für dich, seit der Geist Gottes in dir lebt, unmöglich ist, allein zu sein. Du fühlst dich ungeliebt, während du doch in der Tat als Kind des himmlischen Vaters mit ewiger Liebe begnadet bist. Du empfindest, dass du den Ansprüchen Gottes nicht genügen kannst. Aber du vergisst dabei manchmal, dass in Wirklichkeit der Retter dir zugute völlig genügt. Wenn du vergisst, wer du in Christus bist, nimmt es dir die Kraft, nach Gottes Willen zu leben. Was bleibt dir noch, wenn du deine Identität in Christus vergessen hast? Dir bleibt ein Christentum ohne Christus, das kaum mehr ist als ein System von Theologie und Regeln. Und du weißt, dass Jesus nicht hätte kommen müssen, wenn wir nur Theologie und Regeln gebraucht hätten. Gott hätte nichts weiter tun müssen, als sein Wort und seinen Willen uns mitzuteilen und dann fortzugehen. Er aber ging nicht fort. Er trat als Vater, Retter und Helfer in dein, in mein, in unser Leben. Aus Gnade machte er dich zu einem Teil seiner Familie. Aus Gnade machte er dich zu einem Ort, an dem er durch seinen Geist wohnt. Und er machte all das, damit du nicht nur seine Vergebung deiner Sünden erhieltest, sondern damit du in ihm das Leben und völlige Genüge hättest. Aber zurück zu unserer Geschichte. Wir wissen jetzt, was Sitte und Brauch in der damaligen Zeit war. Wir wissen, dass Sarah und Abraham lange Jahre darauf gehofft haben, Kinder zu bekommen. Sarah litt unter dieser damals gesellschaftlichen Schmach. Und dann kommt der Mensch auf menschliche Gedanken, wie dem abzuhelfen sei. Und zumindest wissen wir jetzt, was das Selbstverständnis dieser Zeit war. Um Hagar vor allem geht es in dieser Geschichte, um die ägyptische Magd der Sarah, die wiederum die rechtmäßige Ehefrau des Stammvaters Abraham war. Der spielt allerdings in dieser Geschichte keine große Rolle. Ja, er spielt, wie mal ein gelehrter Kommentator ausgedrückt hat, zwischen diesen beiden stark knochigen Frauen eine etwas unglückliche Rolle. Das ist noch recht freundlich ausgedrückt. Ihr kennt ja den Spruch, der Mann ist das Haupt der Familie, aber die Frau ist der Hals, der den Kopf dahin dreht, wo er es will. Doch noch ist Abraham nicht Vater, noch ist er kinderlos. Und das, obwohl Gott dem Patriarchen eine große Nachkommenschaft verheißen hatte. So zahlreich wie die Sterne am Himmel sollten seine Nachkommen sein. So die göttliche Verheißung. Aber derselbe Gott hat mir, so sagt Sarah zu Abraham, Kinder versagt. Und damit beginnt die Geschichte, die zunächst die Geschichte zweier starker Frauen ist. Sarah überredet Abraham, mit ihrer Leibmagd Hagar ein Kind zu zeugen, das dann jedoch nicht Hagars Kind, sondern wie wir wissen, das Kind der Herrin, also Sarahs eigenes Kind sein würde. Man könnte sagen, Sarah macht Hagar zur Leibmutter. Doch sie ist weniger als das, viel weniger. Sie hat keinerlei Rechte an dem Kind. Sie ist drastisch gesagt nur so eine Art Brutkasten. Und jetzt heißt es, Abraham hörte auf Sarah und er ging hin zu Hagar und sie wurde schwanger. So weit, so gut. Am Anfang war wirklich alles gut. Sarah meinte es gut, Abraham fand es gut und Hagar tat es ihr gut. Hagar tat es überaus gut, Mutter zu werden. Abraham fand es ungemein gut, ein Kind zu zeugen. Und Sarah meinte es mit sich selber nur zu gut. Hoffte sie doch, mit Hilfe der Leihmutter selber Mutter zu werden und ihre bedrohte soziale Geltung verteidigen zu können. In jeder Hinsicht ein guter Anfang. Ein guter Anfang? Doch aus dem guten Anfang geht wenig Gutes hervor. Manche Moralisten meinen ja, dass nur böse Taten böse Folgen haben können. Ihr kennt alle den Spruch, denn es ist der Fluch der bösen Tat, dass immerfort sie Böses muss gebären. Aber unterdessen gibt es auch das Leben, dass es viel komplexer und komplizierter ist, als man als Moralist denken kann. Das Leben kennt durchaus so etwas wie den Fluch der guten Tat. Im wirklichen Leben kann aus einem guten Anfang ganz schnell ganz und gar nicht Gutes daraus hervorgehen. In unserer Geschichte ist das gleich zweimal der Fall. Hagar tut die Schwangerschaft so gut, dass sie, die Magd, die Sklavin, auf die Stimme der Natur hört und den Stolz der werdenden Mutter nicht verbergen kann. Jetzt steht sie im Mittelpunkt. So sehr, dass sie auf ihre Herrin herabzusehen begann. Hagar wurde hochmütig, doch Hochmut kommt vor dem Fall. Die in ihrem eigenen Stolz gekränkte Sarah zeigt ihre Stärke und stilisiert den Konflikt mit der Magd hoch zu einem Konflikt mit ihrem Mann. Sie beschuldigt ihn, den Hochmut der Magd begünstigt zu haben. Ja, sie zieht selbst Gott in diesen Konflikt mit hinein. Er soll entscheiden zwischen ihr und dem angeblich schuldigen Abraham. Dieser, offensichtlich auf den häuslichen Frieden bedacht, gibt nach und überlässt sie, die zur Nebenfrau avancierten Magd, wieder der Verfügungsgewalt ihres Herrn, ihrer Herrin. Siehe, sie ist in deiner Hand, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Und das tut sie dann auch, rein menschlich. Sarah bedrückt und erniedrigt nun ihrerseits Hagar, die werdende Mutter. Und das so sehr, dass diese die Situation schließlich für unerträglich hält. Ihre Stärke erträgt die Stärke der anderen nicht. Ihr Stolz bäumt sich gegen den Stolz der anderen auf. Sie entflieht der Hand ihrer Herrin, sie emanzipiert sich. Sie flieht in die Freiheit. Aber der Weg in die Freiheit ist konkret ein Weg in die Wüste. In der Wüste kann man, wenn man auf sich selbst gestellt ist, nicht überleben. Wenn man Glück hat, findet man, wie Hagar, eine Wasserquelle. Aber die Wasserquelle macht es auch nicht wirklich viel besser, denn sie gibt gerade nur so viel her, wie man braucht, um zu merken, was fehlt. Und nur zu leicht kann auch diese Quelle versiegen. Sie hilft für den Augenblick, aber nicht darüber hinaus. Hagar weiß das. Sie weiß, dass die Flucht in die Freiheit ihr eigenes Leben und das Leben ihres Kindes, das sie unter dem Herzen trägt, gefährdet. Jetzt kommt der Moment zum Rückblick. Am Anfang, als Sarah ihr Geschick in die eigene Hand nahm und ihrem Ehemann die eigene Magd ins Bett legte, schien alles gut zu gehen. Sarah meinte es gut, Abraham fand es gut und Hagar tat es gut, zumindest zeitweise. Doch nun droht der gute Anfang, ein schlimmes Ende zu nehmen. Sarahs Plan, mit Hilfe der Leihmutter zu einem eigenen Kind zu kommen, droht durch ihre eigene Härte zu scheitern. Und die sich emanzipierende Hagar wird zu einer in jeder Hinsicht einsamen Frau. Niemand sieht sie, Niemand hört sie, niemand spricht mit ihr. Der Weg in die Freiheit hat sie in eine Wüste Einsamkeit geführt. Auch so mancher von uns kennt das. Manche leidet darunter, sogar mitten in der christlichen Gemeinde frei, aber unendlich einsam zu sein. Wohl dem, dem dann in welcher Gestalt auch immer, eine Person begegnet, die man mit Fug und Recht Bote Gottes nennen kann, so wie der Hagar. Die Person verrät nicht, wer sie ist, aber sie macht der wüsten Einsamkeit Hagars ein Ende. Oft ist es nur eine schlichte Frage, mit der ein solcher Bote die menschliche Einsamkeit beendet. So wie bei Hagar: Woher kommst du? Wohin willst du? Hagar hat wohlweislich nur den ersten Teil der Frage, nur die Frage nach dem Woher beantwortet. Dann schweigt sie. Aber sie hört auf die Stimme des unbekannten Fremden, sie hört und hört, bis ihr ein Licht aufgeht und sie erkennt, wer da in Wahrheit mit ihr redet. Es braucht oft einige Zeit, bis man erkennt, dass eine persönliche Anrede etwas anderes als die Fortsetzung des alltäglichen Geredes. Doch dann merkt man plötzlich, dass das Wort des anderen zukunftsweisende Worte sind. Worte, die aus der Wüste der Einsamkeit herausführen, so wie bei Hagar. Du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Ismael nennen. Als sie das hörte, wusste sie, dass sie Zukunft hat. Sarah hin, Sarah her. Wenn sie, Hagar, dem Neugeborenen einen Namen geben kann, dann war sie mehr als eine Leihmutter. Dann würde das zur Welt kommende Kind ihr Sohn sein und auch bleiben. Ismael, das heißt wörtlich übersetzt: Gott hört. Doch was ist das für ein Mensch, der auf den Namen Gott hört, hört? Ein Mensch frei und wild wie ein Wildesel, so steht es im Text, der den natürlichen Kriegszustand aller gegen alle repräsentiert. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Freiheit? Auf jeden Fall eine wilde Freiheit. Kein Zweifel, Ismael wird ein seiner trotzigen Mutter ebenbürtiger Sohn sein. Doch Hagar gibt nicht nur ihrem Sohn, sie gibt auch ihrem Gott einen Namen. Und nennt ihn den Gott, der mich sieht. Und auch die Quelle erhält einen Namen, der noch einmal dasselbe sagt, nämlich Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Am Ende der Geschichte von Hagar stehen also drei Namen. Der Name der Quelle, der Name ihres Sohnes und der Name ihres Gottes. Die Quelle als Ort der Erinnerung erinnert nur daran, was Hagar ohnehin schon gesagt hatte, nämlich: Ihr Gott soll El Roi heißen, also Gott sieht mich. Ihr Sohn aber soll Ismael heißen, also Gott hört. Gott hört, Gott sieht mich. Wer diese beiden Namen am Ende der Geschichte im Ohr hat, der blickt auf die ganze Geschichte nun doch noch einmal ganz anders zurück. Am Anfang war davon ja nichts zu spüren, dass Gott hört und dass Gott sieht. Am Anfang hieß es nur, Gott habe Sarah Kinder versagt. Doch am Ende heißt er gerade wegen dieser Geschichte so: Gott hört, Gott sieht mich. Bedenkt man die Geschichte Hagars vom Ende her, dann stellt sich die Erkenntnis und Gewissheit ein, dass Gott auch dann sehr genau hört und sehr genau sieht, wenn wir nichts von ihm spüren oder wenn wir gar meinen, Gott sei uns abhanden gekommen. Ja, Gott hört und sieht. In der Vergangenheit wurde oft Gottes Aufmerksamkeit für uns mit der scheinbaren Allgegenwart eines feindlichen Spions verwechselt, damit gedroht, dass Gott alles sieht und hört. Erinnert sich man ja vielleicht auch an das gut gemeinte, jetzt aus der Mode gekommene Lied »Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst«. Das ist von der Sache her nicht verwerflich, nur man muss es wissen, mit welcher Intention das Ganze gesagt wird. Doch eine Gemeinde, die in diesem Sinne auf Gottes Auge und Ohr hinweist, um Menschen einzuschüchtern oder ihnen zu drohen, ist nicht eine liebende und helfende Gemeinde. Gott ist ein Gott, der jedem und jeder von euch sehr genau zuhört. Er tut es, um zu erhören. Deshalb redet mit ihm. Redet auch dann mit ihm, wenn ihr nichts von ihm spürt. Redet auch dann mit ihm, wenn er euch abhanden zu kommen droht. Denn dessen könnt ihr euch gewiss sein, dessen kann sich jede und jeder von euch gewiss sein. Gott bleibt auch in gefühlt weitester Ferne noch der Gott, der dich hört und der dich sieht. Und er sieht dich gerne, sehr gerne sogar. Amen. Bittest du?
Wir danken dir, dass du uns hörst, dass du uns siehst. Wie oft sind wir gefühlt in der Wüste, ohne Hoffnung. Aber du bist da. Auch dann bist du für mich da. Danke dafür. Amen.